Ja, Müller?
Ja, Johannes, ja, ja.
Ah, hast gerade schon mal angerufen.
Ja, grüß dich, Roder Müller.
Irgendwas ging daneben, gell?
Ja, Roder Müller, ich habe heute zwei Fragen an dich.
Ja, die hast du gehabt, ja.
Ja, einmal allgemein. Was versteht man unter Götzendienst? Die Bibel spricht ja davon, die Apostel und die Jünger hatten ja gesagt, dass wir keinen Götzendienst betreiben sollen. Was verstehen die Apostel darunter?
Also der Götzenkult oder Götzendienst im Allgemeinen war ja die Arbeit, die Anbetung eigentlich entweder einer Tiergestalt oder einer Darstellung in menschlicher Gestaltung. Es war nicht die Anbetung zu dem allein gewaltigen Gott im Himmel. Das war der Götzendienst. Du kannst auch Figuren anbeten, wie sie es ja gemacht haben, aus Ton und so weiter, steht da extra da, wie sie die Figuren geschaffen haben da, und die haben sie auch angebetet. Heute musst du natürlich sagen, gibt es vielleicht andere Dinge, die Götzen sind für den Menschen. Das ist etwas, wo der Mensch sich hingezogen fühlt. Reichtum oder Geld oder Auto oder irgendwas kannst du auch als Götzenkult ansehen. Aber in früherer Zeit, der Götzendienst war ja also grundsätzlich verboten im Volke Israel, und trotzdem wandten sie sich immer den heidnischen Gottheiten zu. Und das war ja die Verehrung gedachte Gestalten oder, wie gesagt, meistens in irgendeiner Figur wurde eine Gottheit gesehen, die man verehrt hat. Das hat es ja bei den Ägyptern damals auch gehabt, die ihre verschiedenen Gottheiten hatten und diese immer wieder in einer wunderbaren Gestaltung darstellten. Aber das war nicht die Anbetung des einen allgewaltigen Gottes im Himmel.
Wenn man heute in die Kirchen hineingeht, da sieht man ja viele, viele Figuren.
Ja.
Ne, auch aus Holz geschnitzt und so weiter. Und sogar Jesus aus Holz geschnitzt.
Maria und die Apostel, gell, ist das richtig? Also es war ja die Todesstrafe ausgesetzt worden für jeden Gottesdienst, der damals im Volke Israel vor sich ging. Und deswegen ging ja Israel auch unter nachher. Also erstmal das Nordreich und dann nachher das Südreich. Also erst die 10 Stämme und nachher der Stamm Juda und Simeon war ja mit einbezogen. Die gingen ja nur unter, weil sie dem Götzenkult sich zugewandt hatten.
Ja, du hattest in deiner letzten Predigt, ich hab's mitbekommen, gesagt, dass eigentlich auch fast kaum noch ein Stamm vorhanden ist, weil ja viele sagten, wenn sie in 144.000, ja, da sind ja noch die Stämme da, ne? Muss ich auch sagen.
Ja, nee. Also da ist die Sache sehr unglücklich gelaufen, deswegen hat ja Jesus dann Matthäus deutlich gesagt, also von ihnen soll das Reich genommen werden und einem anderen Volk gegeben werden. Es ist ja die Weisung, die Jesus gegeben hat, weil auch zu der Zeit Jesu sie ganz andere Vorstellungen hatten von Gott und sie der Meinung waren, also der Messias kommt und macht ein irdisches, gewaltiges Reich, wo sie wieder die Herrschaft haben können. Aber Jesus sagte, es war ja dem Abraham dargelegt worden, durch ihn sollen ja alle Völker dieser Welt gesegnet werden und am Volke Israel sollte ja die Herrlichkeit Gottes sichtbar gemacht werden. Das siehst du ja aus den alten Propheten, Jesaja, Jeremia, wie die alle heißen. Also, aber diese Aufgabe hat das Volk Israel nicht erfüllt, sondern sie haben sich anderen heidnischen Götzendiensten zugewandt. Es hat ihnen halt damals gefallen, bei diesen Götzenkulten, hast du ja natürlich, Essen war sehr wichtig und die Tänzel war sehr wichtig und zum Teil auch Vereinbarung Mann und Frau und was da alles war. Also das war für sie unterhaltsamer als die Anbetung des großen Gottes im Himmel.
Wie bezieht sich der Götzendienst auf die Sonnenanbetung in der heutigen Zeit? Heutige Zeit wird ja alles mehr verschleiert. Man nimmt Jesus Christus ans Kreuz, in Wirklichkeit versteckt sich ja was ganz anderes dahinter.
Sonnenanbetung, ach du machst jetzt mit Weihnachtsfest und Ostern und sowas. Ja, das sind natürlich heidnische Feste gewesen. Die Sonne wird neu geboren, hängt ja Weihnachten mit dazu, wie naht. Also das war ursprünglich ein germanisches Fest, aber das war auch ein Fest, das die Römer gefeiert haben. Und infolgedessen also ist das nun eingesickert auch in das Christentum.
Ja. Interessant ist natürlich das Osterfest bzw. das Passafest, wo man sagt, dass Jesus am Sonntag auferstanden ist. Wenn man dann in den Schriften forscht, also in den lateinischen, in griechischen, hebräischen, dann steht plötzlich da sogar in deutschen, Luther 1545 und andere ältere Ausgaben der Bibel, deutsche Bibeln, steht plötzlich Samstag dann sogar.
Ja, aber es wurde ja ursprünglich gefeiert, der Osterrat der Fruchtbarkeitsgöttin. Daher kommen auch die Ostereier und die Hasen. Also das wurde dann mit ins Christentum übernommen und wird heute praktiziert.
In Ephesus gab es ja die Astarte und das war die Fruchtbarkeitsgöttin. Die hatte ja viele, viele Eier an sich, alle diese Ostereier. Sieht natürlich auch
für
einen Mann aus, ne? Aber hat
eine. Ja, also sagen wir, das wäre der Busen gewesen. Sie hätten viele Busen, hätte sie gehabt, die Aschereis, der Astarte, das war selbe da. Stimmt, aber wie gesagt, Zeichen der Fruchtbarkeit und Kinderkriegen und so weiter, und das war ja in vielen Götzentempeln übrig, waren ja die sogenannten Huren da, die den Dienst da machten, und die sollten halt Priester umgekehrt dafür sorgen, dass eben also Kinder geboren werden. Aber das hat mit unserem eigentlichen biblischen Texten direkt nichts zu tun, sondern das wurde ja angeprangert, auch in Ephesus damals, dass dort eben ein Götzenkult war, der nicht im Sinne Gottes war. Also der Götzendienst in alter Zeit, naja, das vieles ist ja rüber. Wenn ich so denke, auch die ganze Musik, die wir heute haben hier, kommt ja eigentlich aus Afrika. Dieser sogenannte Jazz kommt ja aus Afrika und war ja eigentlich üblich im sogenannten Tempeldienst. Schwappte dann nach Amerika rüber, von Amerika ist das jetzt hierher gekommen. Und diese Musik hast du sogar in den Gemeinden heute bei uns.
Wie sieht es denn mit Rock'n'Roll aus? Und Rock'n'Roll?
Ja, natürlich, das kommt ja davon her. Rock'n'Roll und der Jazz und alles, diese alte Musik kommt aus von den Schwarzen her, von den Sklaven her. Und das ist jetzt übergeschwappt. Und nun haben wir das bei uns auch in Deutschland. Und auch natürlich in manchen Gemeinden hast du ja solche Auftritte auch.
Also man kann sagen, es kommt auch von den Voodoo-Priestern, den
Der Ursprung vom Musikalischen kommt eben aus Afrika und das war ein regelrechte eine Kultmusik gewesen. Deswegen auch mit diesen Trommeln da. Den Trommeln wollten sie die Teufel da verscheuchen, dieses Bumsen, aber das der Gemeinden hier, die singen zum Gemeindegesang, wenn ich an Bensheim denke, da haben die auch immer eine Trommel dabei und bumsen rum. Also du siehst, der Götzenkult ist nicht nur darin zu sehen, dass man jetzt in der alten Zeit daran denkt, dass die zum Teil hatten sie auch ihre Kinder geopfert, das machten ja die Israeliten zum Teil mit, kleine Baby und Frauenopfer und was da alles für ein Unsinn war. Und das sagt man heute, ne, das ist nicht üblich mehr, aber heute hat man halt andere Dinge, die dem Götzenkult nahestehen. Das heißt, es sind Dienste, die praktisch den allmächtigen Gott auf die Seite schieben und andere Mittel zur Verehrung sich beschafft werden.
Ja, kommen wir zur nächsten Frage, zur letzten Frage. Was ist unter der Bruderschaft der Nationen zu verstehen? Bruderschaft wird ja auch gern oft benutzt. Ne? Also unter Brüder, ne? Mach mal eine Kooperation oder und jetzt im religiösen Sinne. Manche Menschen benutzen auch diesen Slogan, alles für den Weltfrieden. Was ist
ja
in Wirklichkeit hinter Bruderschaft der Nationen?
Also Bruderschaft hast du ja früher in der katholischen Kirche gehabt, hauptsächlich in den Klöstern. Wurde sogenannte Bruderschaft, gibt es ja auch Orden in diesem mit dieser bedeutsamen Ausdrucksweise. Also das ist eigentlich auch im Christentum gehandhabt worden in dieser Art. Bruderschaft im Gegensatz also zur Gemeinschaft. Gemeinsamkeiten, Mann und Frau, Bruderschaft, und die haben auch Schwesternschaften da gehabt. Aber im Rahmen der Nationen, im Augenblick ist das weniger bekannt. Also Bruderschaft der Nationen. Du hast zwar in alter Zeit gewisse Verbrüderungen gehabt, wenn ich denke, als der Napoleon existierte, die Russen und die Preußen, die haben sich zusammengetan. Da hättest du vielleicht von einer Bruderschaft der beiden Nationen sprechen können. Aber heutzutage hast du mehr den Ausdruck, kannst du heute eine Bruderschaft nennen? Das könntest du höchstens nehmen, die Chinesen und die Russen, die sich verbrüdern oder verbrüdert haben. Aber in Deutschland jetzt, früher hat Frankreich und England sehr eng zusammengehalten, das ist aber heute nicht mehr. Also da hättest du vielleicht von einer Bruderschaft sprechen können, aber als so eine Vereinigung wie im Klosterleben hast du wohl zwischen den Nationen heute in der Art nicht so was, die Vereinten Nationen. Aber ob du die als Bruderschaft der Nationen ansehen kannst, ist wieder eine andere Sache.
Ist der Weltfrieden abhängig von Brüderschaften? Oder mehr, dass jeder seine eigene Glaubensfreiheit hat?
Ich meine, das ist ja jetzt der Ausdruck. Im Augenblick, soweit ich weiß, wird er unter den Nationen ja nicht verwendet. Du hast ja hier jetzt die Europa-Union, das heißt, es gibt verschiedene Ausdrucksweisen. Die Asiaten haben sich ja auch zusammengetan. Und dann hast du die Vereinten Nationen. Aber da kannst du schlecht sagen, das ist eine Bruderschaft der Nationen, weil die in sich ja auch nicht einig sind. Und du hast ja das Problem jetzt da unten in Syrien, und da schießen halt die Russen und die Chinesen quer, und damit sind die anderen nicht in der Lage, etwas Aktives zu tun. Also das ist, Vereinte Nationen gibt's, aber du kannst nicht sagen, dass die verbrüdert sind alle miteinander.
Als Jesus auf die Erde gekommen ist, sagte er, er wollte er nicht in Frieden bringen, sondern er bringt Feindschaft sozusagen unter
ja.
Menschen.
Das stimmt.
Eine Spaltung. Wer entscheidet sich für...
Ja, da hast du ja auch in der Darstellung von Daniel 2, hast du ja auch, wird ja deutlich gesagt, also sie werden nicht zusammenhalten. Und so ist die Situation ja auch heute. Und einmal hängt die und einmal die. Ein bisschen jeder, der gewisse Vorteile findet. Heute geht es ja hauptsächlich ums Geld da, um die Wirtschaftsfragen. Und da ist natürlich es sehr schwierig festzustellen, wer sind jetzt, welche Staaten wären jetzt verbrüdert. Das kann man sehr schlecht sagen. Die Franzosen haben wieder eigene Auffassungen, und wie die Deutschen, und die Engländer wieder ganz andere Auffassungen. Die haben dann nicht mal unser Geld hier, unsere Geldwährung, die Engländer. Also von der Bruderschaft der Nationen, das ist sehr schwierig jetzt zu sagen. Du könntest höchstens davon ausgehen, wenn du jetzt Armageddon nimmst, dass du sagst, gut, die vom Osten kämpfen dann gegen den Westen. Dass du sagst, die einen haben sich verbrüdert und die anderen auch. Und sie sammeln sich dann.
Wenn man weltweit einen Frieden herstellt unter der Bruderschaft, unter dem Slogan Bruderschaft der Nationen, dann wird es mit Sicherheit immer Gruppen, immer Menschen geben, die dadurch benachteiligt werden, eingeschränkt werden, vielleicht sogar verfolgt werden.
Du könntest höchstens dann von der Ökumene reden. Dass die Ökumene, der Papst ist ja sehr dafür, dass sie durch die Ökumene sich alle miteinander verbrüdern und dann eins werden, und das sehen die dann an als den Beginn des Reiches Gottes.
Ja.
Das wäre ja die ideale Bruderschaft, und wir als Gemeinschaft hängen ja auch schon mit da drinnen in der Ökumene. Also das ist für mich zwar unbegreiflich, aber das ist so, es ist die Sehnsucht, und das heißt ja von dem Pastor immer, der ja die Christen, nicht nur die Christen einigen will, sondern auch alle Religionen zusammenbringen will, und er hat ja das Treffen da jedes Mal schon gehabt, wo alle möglichen Religionen vertreten waren, die bestimmte Glaubensauffassung behalten können, aber die sich trotzdem vereinen würden, und dann hättest du eine Bruderschaft aller Nationen auf Erden, und dann wäre für sie das Reich Gottes, das Reich des Friedens, das ist ja ihre Idee. Und wir sagen, das Reich des Friedens kommt nur durch die Wiederkunft Jesu.
Richtig. Und der Punkt ist ja, wenn sie sich an die Gebote wenigstens halten würden, die Gott aufschreiben ließ, beziehungsweise hat er selber aufgeschrieben auf Steinplatten. Aber sie widersprechen ja jedem einzelnen Gebot.
Und ja, hast du recht. Aber das Interessante ist ja, las ich jetzt erst einen Artikel da von einem Theologen, der sich wundert, dass bei jedem Gottesdienst und bei jeder Messe wird ja das Glaubensbekenntnis gesprochen und das heißt ja, von dannen erkommen wird, richten Lebendige und Tote. Das ist also der Hinblick auf das Kommen Jesu. Aber in der Praxis wird davon gar nicht danach gehandelt. Sonst müsste man genauso wie wir ja auch sagen, wir warten auf das Kommen Jesu und dann wird es Frieden werden, nach den 1000 Jahren natürlich und die Gerichtszeit und was alles dazwischen hängt, aber nur er bringt den Frieden, wogegen jetzt Papst und die vielen anderen, und wir haben ja auch die Vertreter noch da drinnen, der Meinung sind, den Frieden haben wir dann, wenn sich alle einig geworden sind. Und da kannst du sagen, das wäre dann die Bruderschaft der Nationen und das wäre dann das irdische Friedensreich, das aber mit dem Göttlichen nichts zu tun hat.
Problem natürlich bei dieser Bruderschaft der Nationen ist natürlich auch jetzt in der Ökumene. Wenn der Papst jetzt Ökumene macht mit allen Priestern der Welt, dann heißt es ja im Prinzip so eine Art Kooperation, das heißt Mischmasch.
Ja, natürlich. Deswegen, wir sind ja in ACK drinnen und in ACK musst du dich verpflichten, nicht nur die Trinität zu akzeptieren, das ist ja das Einheitsglaubensdogma für alle, sondern du darfst auch keinen aus den anderen Gruppen jetzt oder Kirchen oder Freikirchen, darfst du keinen bewegen, jetzt aus diesen anderen Kirchen auszutreten, um in deine Kirche anzutreten. Also du darfst nicht mehr werben. Das ist ja das Problem, deswegen ist ja auch keine öffentliche Arbeit mehr.
Ja.
Und unsere Aufgabe ist ja eigentlich die Verkündigung des Evangeliums. Das ist ja Punkt Nummer 1 gewesen. Deswegen sind wir gekommen, den Leuten zu sagen. Aber das ist ja jetzt alles verstummt. Du darfst keinen abwählen aus der Gruppe der ACK.
Ja, dann gibt's ja einige Prediger, die sagen ja, wir haben eine andere Dreieinigkeit. Aber unterschrieben wird die Dreieinigkeit, die Trinitätslehre der katholischen Kirche bei der ACK.
Ja, natürlich. Andere Dreieinigkeit gibt es nicht. Und das ist das große Problem. Es ist eine unbiblische Lehre, keine biblische Lehre, sondern es ist ein katholisches Dogma. Aber das bring mal den leitenden Leuten bei uns bei. Da ist nichts zu machen, gell? Das sind die Glauben, ja, die meisten überlegen auch nicht viel und sagen, die Obrigkeit muss das ja wissen. Du hast das ja im Alten Testament immer so gehabt, dass zuerst die Könige zum Götzendienst abmarschierten und dann kamen die Priester und dann das Volk. Das Volk wanderte immer den Höheren, den Königen und den Priestern nach. Und heute hast du es genauso. Die Generalkonferenz hat das angeordnet und die leitenden Vorsteher praktizieren das und das folgt das Trottel genauso hinterher. Genauso wie im Alten Testament.
Ja, es ist eine schlimme Sache, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, auf das Thema Trinität, was das bedeutet. Und die meisten muss man leider feststellen, dass sie nicht so das Interesse haben, sich damit zu beschäftigen, weil sie vertrauen ihren Priestern, ihren Pastoren.
Na ja, natürlich, es ist das. Das kannst du nicht mehr machen heute. Da ist nichts zu machen. Ich kenne kaum Leute, die heute noch, auch aus der alten Zeit noch einige da. Ich lese im Augenblick ein interessantes Buch da von dem Speiser. Ich weiß nicht, ob du das auch mal davon gehört hast. Das kam raus, der ist ja gestorben 1952, war Generalkonferenzpräsident von 1922 bis 1930. Und der hat ein sehr schönes Buch über unsere ganze Glaubensauffassung, unsere Botschaft, prophetisches Wort und alles wirklich. Aber da hast du an keiner Stelle den Hinweis, dass zum Beispiel Jesus Gott ist oder von der Dreieinigkeit geredet wird. Überhaupt nicht. Und wir kriegten auf der Schule keine Unterweisung in der Weise. Und wir waren 1948 50 zu einem, alle Prediger aus Westdeutschland waren wir eingeladen, doch auf die Marienhöhe zu einem Kurs von der damaligen theologischen, vom damaligen theologischen Seminar in Washington, da gab es noch keine Andrews Universität. Und da war, ich habe das schriftlich alles, da war an keiner Stelle ein Hinweis gewesen von der Dreieinigkeit. Kam unser Glaubenspunkt da als Adventbewegung, alles an die Reihe mit Dreieinigkeit. Ich kann es jetzt noch nachlesen, ist nichts drinnen. Das kam dann erst später auf, diese Idee entwickelt.
Ja, wie gesagt, mehr hat ja erst 1931, ne? Zwangsweise, und dann ist es ja überall übernommen worden.
Ja, eben. Und das ist, da kannst du heute im Augenblick mit allen Predigern zwar reden, aber du kannst da nichts zu Wege bringen mehr. Hast sogar die Probleme in den Kirchen heute, also eine Reihe Theologen, die selbst drauf kommen und sagen, das ist unbiblisch. Aber das stört die Masse nicht. Die Masse, die hat sich dafür entschieden. Und das ist eigentlich das wichtigste Dogma der katholischen Kirche. Und die katholische Kirche hat ja schon fertiggebracht, dass das von allen evangelischen Kirchen, Lutheraner und Calvinisten, allen möglichen, auch akzeptiert wird, auch von den Adventisten, von den Baptisten sowieso, Methodisten und alles, sind alle in dieser ACK-Geschichte drinnen, und das ist ökumenische Sache. Da kannst du nichts mehr ändern, ich auch nicht, sondern jeder Einzelne muss einen Weg gehen heute. Aber es kann sein, wenn du den Ausdruck, ich weiß nicht, wo du den Ausdruck her hast, die Bruderschaft der Nationen, hast du irgendwas gelesen davon? Das könnte höchstens in dem Sinne sein, dass sich wirklich die Nationen mal so als Brüder vereinen, aufgrund der Gemeinschaftsreligion, die man dann hat, aus Moslem und Hindus und Christen und was noch alles dazu kommt. Und dass man dann glaubt, dann gäbe es, das ist ja der Grundgedanke, Friede auf Erden. Aber du siehst ja jetzt, überhaupt geht es ja über schon los, hast ja die Probleme jetzt schon wieder da in Israel, da die da rumschießen dann, und in Syrien das Problem, und da ist dahinter China, wird immer stärker, und Amerika hat auch ihre Probleme. Also im Augenblick bewegt sich sehr viel, und es kann sehr schnell gehen, dass die letzten Entscheidungen dann laufen und die Wiederkunft Jesu schneller kommt, als wir denken.
Grundmodell ist ja auch, dass zu dem Frieden, zu dem Weltfrieden, das Grundmodell der französischen Revolution von 1798, die Menschenrechte.
Ja, ja.
Wenn man das genau analysiert, dann widerspricht ja jedes einzelne Gebot der Menschenrechte, natürlich auch auf zwei Steintrafeln freundlicherweise gemacht, den Geboten Gottes.
Ja. Und das ist natürlich eine sehr schwierige Sache in dem Augenblick, wo sie halt auch den Heiligen Ruhetag nicht mehr anerkennen. Anerkennen sie auch Gott nicht, denn ich meine, es geht ja nicht nur von dem 10 Geboten da, die dem Volk Israel gegeben wurden, sondern es fing ja schon bei der Schöpfung an, dass Gott selbst ruht, vorbildhaft am siebten Tag, und den Menschen geboten hat, auch diesen Tag zu feiern. Da gab es noch gar keine Juden, weil sie immer verbunden wird mit den Juden. Aber das ist, man ist abgewichen davon und hat eigene Gesetze gestaltet, und aus diesem Grunde schwappt das natürlich jetzt in die sogenannten Freikirchen über.
Ja, wie viele Götter darf ich denn jetzt anbeten? Es gibt ja eine Gottheit, dann darf ich auch die Gottheit anbeten. War richtig, ne?
Ja, eine Gottheit, es ist Gott. Die Gottheit ist Gott, der Vater natürlich.
Ja, der Punkt ist, der Begriff Gottheit, der ist ja aus dem katholischen System.
Ja, natürlich. Biblisch ist das nicht in diesem Zusammenhang, ja, sondern die Rede von der Gottheit, das sind drei Personen. Ja. Aber wir kennen ja nur einen Gott, und Jesus Christus seinen Sohn. Und der Heilige Geist geht von Gott Vater und von Jesus Christus seinem Sohn aus. Das ist die biblische Rede. Man muss nur mal die Offenbarung lesen, da wird ja nur von Gott und dem Lamm gesprochen. Man wird ja, also in der ganzen Offenbarung, in 22 Kapiteln, geht es ja von Gott, das ist der Vater, und das Lamm, das ist also Jesus, der sich hat opfern lassen um der Sündenwillen der Menschen, damit jeder, der sich zu ihm wendet, Vergebung seiner Schuld bekommt. Aber da wird nicht von zwei Göttern gesprochen, sondern immer von Gott und von dem Lamm.
Und der Heilige Geist ist nicht zugegen.
Der Heilige Geist geht ja von Gott aus und vom Landesverstand. Ja, ja, nach der Lehre. Nee. Aber Sie betonen ja immer wieder, dass der Heilige Geist, naja, es wird sehr deutlich auch in unserem Bibelkommentar betont, dass man letzten Endes keine Erkenntnis darüber hat. Man soll auch nicht darüber nachgrübeln. Aber Sie betonen dann eben, der Heilige Geist ist Gott, obwohl das an keiner Stelle in der Bibel steht.
Gut, wenn der Heilige Geist nun nicht existiert, ja, dann ist doch aber wenigstens Jesus Christus Gott.
Ja, es, also grundsätzlich wird ja immer wieder betont, Gott ist nicht Jesus und Jesus ist nicht Gott. Es sind doch zwei Personen, zwei Persönlichkeiten. Es ist Gott. Gott ist ja kein Familienname, sondern Gott ist ja ein Titel. Gott, genauso wie der Kaiser ein Titel oder der König ein Titel ist. Du kannst doch nicht sagen, König ist doch kein Familienname, sondern der Familienname kommt dann außerdem noch. Gott, der Allmächtige oder irgendwie, aber Kaiser oder König. Und wenn jetzt ein Sohn davon ist, dann ist der doch nicht König, sondern ist doch nur Prinz.
Gut, dann kommen wieder einige Evangelisten an und sagen, ja, aber er ist ein kleiner Gott. Der Vater ist der große Gott.
Ja, das steht nicht in der Bibel drin. Also da wird sehr viel rumfantasiert. Ich sage, es muss jeder selbst sehen heute, dass er in den Himmel kommt. Ich mache auch kein Streitgespräch und nichts mehr. Ich sage meine Meinung sehr deutlich und wenn der andere eine andere Meinung hat, dann kann er die meinetwegen, wenn er es nicht ändern will, behalten, dann muss er eben wieder in den Himmel kommen. Du kannst halt nicht sagen, alle, die in der Gemeinde sind, werden arme im Reiche Gottes sein, sondern nur diejenigen, die eben den Weg gehen, den uns Jesus gewiesen hat. Und Jesus spricht ja immer von seinem Vater im Himmel. Wir reden immer, Jesus wäre der Schöpfer. Also Jesus hat mitgearbeitet bei der Schöpfung, aber der erste Mann bei der ganzen Geschichte war ja Gott, der Vater gewesen. Der hat seinen Sohn beauftragt.
Wenn man jetzt das Johannesevangelium liest, in Kapitel 17, 18, dann wird man feststellen, dass Jesus klipp und klar gesagt hat, oder beziehungsweise Yeshua genauer gesagt, weil Jesus ist ja griechisch, da hat er jedenfalls gesagt, dass er nichts ohne seinen Vater tun kann.
Ja, natürlich, das steht ja drin.
Von ihm gekommen ist, in seinem Auftrag.
Ja, alles klar, alles klar. Und er hat allein Unsterblichkeit. Weil immer wieder betont wird, es ist auch eine Sabbatschullektion und hin und wieder, als wenn Jesus sich selbst auferweckt hat oder manche sagen, er ist gar nicht, es war nur ein Scheintod gewesen. Nee, er ist gestorben, wie jeder andere Mensch auch. Aber Gott hat ihn auferweckt. Das kam in der letzten Betrachtung ja deutlich vor. Da haben sie Texte angeführt, dass Jesus auferweckt wurde von den Toten. Und viele sagen, er wäre aus eigener Kraft auferstanden. Das steht aber an keiner Stelle in der Bibel drin.
Interessant ist, wenn man gerade in diesem Bereich nachforscht, wird man feststellen, dass einige Texte in revidierten Bibeln freundlicherweise umgeändert wurden von auferweckt in auferstanden.
Ja, ja, deswegen musste immer grundsätzlich immer den Grund vom Grund aufgehen. Also Luther hat auch manches, er war Katholik, als er die Bibel übersetzt hat, und manches rutschte da auch mit rein und infolgedessen musst du bei zweifelhaften Texten, musst du dann zurückgehen auf den Grundtext, was der aussagt. Und da hast du dann oft eine klare Linie. Es mag auch Texte geben, wo du jetzt unsicher bist, aber wenn 20, 30, 40, 50 Texte eine ganz klare Richtung angeben und ein Text ist, den kannst du vielleicht von zwei Seiten aussehen, dann spielt der eine Text überhaupt keine Rolle, sondern das sind die 50 Texte, die ganz klare Worte sagen, doch das Entscheidende. Denn der Apostel Petrus sagt ja, der Paulus hat auch manche schwierige Äußerungen, sagt er doch selbst, da manche schwierige Worte da verwendet. Und es kann sein, dass manches ein bisschen unglücklich formuliert ist und dass du so und so sehen kannst. Aber du hast doch 50 oder noch mehr Texte, die ganz klare Linie angeben. Und da kann ich noch nicht sagen, 50 Texte sind alle null und nichtig und ich nehme den Text, wo ich nicht ganz klar erkennen kann, das ist für mich so, wie ich das so reinlesen will. Da ist doch ganz verkehrt.
Im Studium der Fälschung des Auferstehungstages war ein interessanter Text. Da geht es ja um die drei Tage, und zwar Jona. Tage im Haus. Da geht es um drei volle Tage. Und interessant sagt Jesus aber klipp und klar, bei dem Zeichen für Jona, die drei Tage, das gilt für die Ungläubigen. Und das wird immer überlesen. Denn er selbst, sagt er, er wird aufstehen in 3 Tagen. Also nicht nach 3 Tagen, sondern innerhalb von 3 Tagen. In 7, 6, 7 war es in der Schrift. Und der ist, wo es da steht, um die 3 Tage nach dem Jona, Zeichen Jona, ist für die Ungläubigen. Und das ist hochinteressant.
Ja, ja, also das ist, man ist auch wichtig, dass man sich mit den Texten mal ein bisschen beschäftigt da, gell? Aber du kannst nichts machen, wenn Leute da abschalten und einfach das so nehmen, wie halt das von der Obrigkeit angekündigt und verkündigt wird. Und damit hast du ja diese 27 Fragen und Antworten. Und da sind manche Dinge drin, wo du sagen musst, die passen nicht ganz mit dem biblischen Text überein, aber das interessiert keinen Menschen heute. Und grundsätzlich ist bei uns ja festgelegt worden, dass wir kein Credo, kein festgefügtes Glaubensbekenntnis haben, sondern das ist die Heilige Schrift, ist unser Glaubensbekenntnis. Und deswegen interessiert mich auch nicht, was in den 27 Fragen und Antworten oder 28, wie es jetzt sind, geschrieben steht, sondern für mich ist das wichtig, was im biblischen Text steht. Ja. Also ich sage jedem, ich will in den Himmel kommen. Und deswegen richte ich mich nach dem, was in der Heiligen Schrift dargelegt worden ist, im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Was anderes gibt es ja nicht, gell?
Ja, wenn man so manche Religionsgemeinschaften sieht, nicht nur jetzt katholische, egal welche, die dann auf Tradition pochen, wenn die 300, 400 Jahre alt sind, als Beispiel, wir sind meistens alle gefangen im System der Dreieinigkeit, die biblisch ist, die nicht biblisch ist, und sie halten den Sonntag, der genau biblisch ist.
Ja, eben, hast du recht. Also wir lassen uns nicht erschüttern und wir gehen unseren Weg. Aber nur eine Frage mal, wo hast du denn das hergelesen von der Bruderschaft der Nationen?
Ja, da hatte der Bruder Nikola Tauber einen hochinteressanten Vortrag gehalten und da hat er mal so ein bisschen detailliert darüber geschrieben, sondern den Vortrag gemacht und entsprechend referiert.
Ja, ja, denn sonst, sagen wir mal jetzt, unter den Völkern kennst du ja die Bruderschaft der Nationen diesen Ausdruck nicht, gell? Du könntest nur sagen, dass sich Völker verbrüdert hatten, dass sie also enge Zusammenhänge hatten, wenn ich gerade vorhin, also an Preußen und Russland gegen den Napoleon, die haben sich da richtig verbrüdert, auch die Herrscher damals, die Könige, aber sonst im Augenblick kenne ich den Ausdruck nicht, sondern nur von der Kirche her, da die Brudergemeinschaft.
Wie gesagt, dieser Ausdruck, der wird kommen, wenn die Gesetze kommen werden, die als Imperativ für alle Menschen gelten. Und wenn man Imperativ hört, dann ist es eine Befehlsform. Werden sich viele Menschen umsehen, weil dann werden die Religionsfreiheiten um 100%, aber so einfach um 180 Grad gedreht. Das heißt, zur Zeit Martin Luthers, zur Zeit der französischen Revolution. Denn da kommt als Imperativ der Befehl, das ist eine weltweite Diktatur, die kommt.
Ja, ja, das ist natürlich jetzt vorauszusehen. Ich bin schon so alt, ich glaube nicht, dass mich das irgendwie noch treffen wird, aber ich betone immer wieder, Jesus sagt ja, ihr sollt jeden Tag bereit sein, denn es kommt das Ende dieser irdischen Geschichte sehr schnell. Überraschend, betont er ja, seid bereit, jeden Augenblick. Ja. Und das ist eigentlich die Aufgabe von den Predigern heute, das in diesem Sinne zu verkündigen. Aber es gibt halt viele, die schlummern und schlafen und sich weiter damit gar nicht befassen.
Ja, und für viele, Jesus sagt ja selbst, sie sollten das Buch Daniel lesen. Und Daniel von 12, da sind wir genau zu dem Zeitplan drin.
Ja, hast du recht, gell. Ja. Und das bedauere ich halt sehr. Früher hast du ja immer die öffentlichen Vorträge im Winterhalbjahr gehabt und da war das Prophetenbuch Daniel immer eine wichtige Darstellung, wo auch viele Fremde kamen. Ich habe in Göttingen Vorträge gehalten, wo Professoren und Doktoren kamen, also von der Universität. Und es hat keiner geschimpft und sich gemeckert, weil da nichts zu meckern gibt. Das ist der Ablauf der Geschichte. Und das ist so gelaufen in der Vergangenheit, das wissen Sie. Sie wunderten sich nur, dass das schon im Alten Testament in dieser Reihenfolge dargelegt worden war. Und da konntest du immer einen guten Anfang finden. Und ich hatte immer volle Seele gehabt, auch später dann, wenn man auf die Einzelheiten einging. Die Leute haben sich das angehört, haben sich die alle entschieden. Zur Zeit Jesu haben sich auch nicht alle entschieden für ihn. Aber das war eine Möglichkeit, wo man durch das prophetische Wort, auch durch die Offenbarung, viele Leute damals und wahrscheinlich heute auch noch ansprechen könnte. Aber du siehst ja, die Aktivität unserer lieben Kollegen im Augenblick ist da überhaupt nicht vorhanden. Wir lassen uns nicht erschüttern, ist vorausgesagt. Und viele hoffen noch mal auf eine große Erweckung. Das ist ja auch das Thema der Gebetslesungen dann. Das heißt also, Erweckung bedeutet, dass muss ja irgendjemand schlafen, wenn er erweckt werden soll. Und wahrscheinlich schlafen unsere Gemeinden auf der ganzen Welt, die erweckt werden sollen. Nur die Frage ist, ob die Zeit jetzt Laodicea sich nochmal verwandelt in Ephesus, wenn du die sieben Gemeinden der Reihe nach nimmst. Sondern Laodicea ist ja der letzte Abschnitt, in dem wir leben. Und du kannst es nicht verwandeln wieder in die Gemeinde Ephesus, wo damals in großer Fröhlichkeit das Evangelium verkündigt wurde. Manche glauben da noch dran. Ich glaube da nicht mehr dran. Ich glaube, die Zeit ist um. Es ist vielen das Evangelium gesagt worden. Wir haben auch jetzt die Sendungen da durch alle möglichen Fernsehgeräte und was alles da ist, hier die Möglichkeit, Stimme der Hoffnung sofort. Die machen ja noch einiges. Aber sonst glaube ich nicht mehr, dass da noch was Großes kommt. Weil die Prediger das gar nicht können. Die können das gar nicht. Sind gar nicht ausgebildet danach. Wir sind Herrn Pastoren da, aber doch keine Verkündiger im eigentlichen Sinne mehr.
Ja, und für uns wäre es besser, nicht Laodicea zu sein, sondern Philadelphia.
Natürlich, aber das ist ja schon hinter uns. Das ist ja schon hinter uns. Das ist ja gewesen.
Ja, das würde ich nicht so ganz sagen. Würde ich nicht so ganz sagen, weil Laodicea
wird
ausgespuckt. Also das ist gefährlich.
Ja, sage ich ja. Also Philadelphia hat ja die Missionsunternehmungen damals gehabt, wenn du die Reihenfolge so nimmst, die praktisch nicht nur wir als Adventgläubige akzeptieren, sondern auch von anderen Theologen so gesehen werden. Da hast du ja die Zeit auch der Bibelverlage dann eingerichtet wurden, die Gesellschaften und die Bibeln und die Leute gebracht wurden in verschiedenen Sprachen. Das war die Zeit. Ich kann mich noch erinnern, dass da in all der Zeit ich viel gelesen habe davon, von den Missionaren, die da ausgingen in alle Welt. Aber das ist ja heute anders. Heute sind wir in Laodicea, die Zeit des Richtens, des Gerichtes. Und da ist die Zeit so, dass jeder Einzelne sich entscheiden muss für oder gegen Gott. Ich glaube nicht mehr daran, dass das eine große Geschichte nochmal gibt auf der Welt.
Dann danke dir für das Gespräch. Das war sehr ausführlich wieder.
Also, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend heute und Gottes Segen und Beistand und gute Erkenntnis, gell? Ja.